Bau-Vergabe-Recht.de, der Podcast. Wir reden über Hilfreiches und Interessantes aus der Welt des Bau- und Vergaberechts. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Auch heute wieder mit Roman Weifenbach.
Hallo.
Mit Thorsten Seutz.
Hallo.
Und ich bin Andreas Holz. Wir sind Juristen in der öffentlichen Verwaltung und befassen uns seit vielen Jahren mit Bauvergaben und Bauverträgen. Heute die letzte Folge vor unserer Sommerpause. Und wir haben uns mal ein Thema überlegt, das wir alle seit Jahren so mit uns mittragen, nämlich das Thema, was passiert eigentlich, wenn mal ein Bauvertrag aus irgendwelchen Gründen vor Gericht landet und man dann eben vor Gericht sitzt und Prozesse miterlebt. Da gibt es die interessantesten Dinge, die einem da so widerfahren. Und wir haben uns gedacht, wir wollen da mal einfach uns ein bisschen austauschen darüber, über den Bauprozess. Wie läuft es denn in der Praxis wirklich ab? Was haben wir da so für Erfahrungen und für Feststellungen in den letzten Jahren gemacht? Und ich würde jetzt mal ganz allgemein vielleicht damit beginnen, ist denn das Verfahren vor einem Gericht für uns der Normalfall oder für euch oder immer noch eher die Seltenheit? Roman, wie ist es denn bei dir?
Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass die Anzahl der gerichtlichen Verfahren zunimmt. Es wird zwar allgemein gerne gestritten, aber ich sage jetzt mal proportional der Anteil an Streitigkeiten, die aus diesen Streitigkeiten dann gerichtsmäßig werden, also sprich, die dann irgendwo eingeklagt werden oder wir einklagen, ist konstant. Das hat nicht gewaltig zugenommen. Wie ist es bei dir, Thorsten?
Bei mir ist es im Prinzip genauso. Und ich glaube, wenn man so die landläufige Meinung von Menschen hat und sagt, man ist Jurist, dann gehen die davon aus, man geht Tag ein, Tag aus, früh ins Gericht rein, abends aus dem Gericht raus und hat den ganzen Tag dort gestritten. Und davon sind wir meilenweit weg. Also man muss ja auch sagen, die Tätigkeit des Baujuristen, gerade in der Verwaltung, besteht ja vor allem darin auch, Projekte zu beraten, letztlich zu vermeiden, dass es zu Prozessen kommt. Nicht, weil man nur alles irgendwie vergleichsweise wegschafft, sondern weil man einfach auch die Probleme frühzeitig erkennt, entsprechend bearbeitet. Und wenn auf beiden Seiten verständige Rechtsabteilungen sind, ist es ja meistens auch so, dass beide das Rechtsrisiko dann recht ähnlich einschätzen, sodass ein Prozess gar nicht nötig wird. Der Prozess kommt eigentlich erst dann, wenn eine fundamental unterschiedliche Einschätzung der Rechtslage stattfindet. Oder, und das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn man sich bei den Tatsachen nicht einig ist, weil das ist ja auch ein ganz, ganz entscheidender Punkt, dass man als Jurist eigentlich öfter über Tatsachen als über Rechtsfragen streitet.
Mir hat mal jemand gesagt, ein Jurist, dass er irgendwo als Rechtsverdreher vorgestellt worden sei. Und das hat er nicht wegen dieser vermeintlichen Respektlosigkeit vehement zurückgewiesen, sondern mit den Worten, das Recht habe er noch nie verdreht. Das kann man nämlich nicht verdrehen. Er verdreht die Tatsachen. Das ist viel einfacher und führt viel leichter zum Erfolg. Und das geht genau in die Kerbe, Thorsten, was du gerade sagst. Und das ist gar nicht so verkehrt. Natürlich verdrehen wir nicht die Tatsachen. Aber ich sage es mal, es ist ja nicht illegitim, die für den eigenen Fall günstigen Tatsachen zu betonen.
Ein simples Beispiel, wenn wir jetzt im klassischen Bauprozess sind, ist es so ein Thema wie Mängel. Und Mängel, also jetzt wird es super spannend, eigentlich, wenn man juristisch tief einsteigt. Die Frage, ob es ein Mangel ist oder nicht, ist ja an sich eine Rechtsfrage, keine Tatsache. In der Praxis läuft es aber trotzdem darauf raus, dass irgendwann ein Gutachter feststellen muss, ist jetzt das gebaut, was im Vertrag steht, was im Plan gezeichnet ist oder nicht. Und da kann ich jetzt juristisch gar nicht so wirklich viel beisteuern. Ich kann vielleicht noch versuchen auszulegen, was der Vertrag sagt. Das ist eine juristische Arbeit. Ich kann Regelwerke ranziehen, die dann einschlägig sind oder nicht. Aber am Ende des Tages, wenn ich dann vorm Bauwerk stehe und die Frage ist, darf das so aussehen, muss der Werkstoff das oder das können und passt das jetzt oder passt nicht, ja, dann ist irgendwann ein Gutachter am Zug. Und dann ist halt die Tatsache, ist es ja vertragsgerecht gebaut, normgerecht gebaut, die entscheidende, die dann vor Gericht geklärt werden muss.
Das Stichwort Gutachter ist, glaube ich, jetzt ganz wichtig. Also ich kenne eigentlich kaum einen Bauprozess, wo nicht trotzdem irgendwann mal auch ein Gutachter befragt wird. Und ich kenne sogar Richter, die laden dann gleich zum ersten Termin einen Gutachter mit ein. Also das habe ich schon mal erlebt, da war dann schon mal ein Gutachter mit anwesend, der sich schon mal mit einzelnen Fragen beschäftigt hatte, noch bevor man überhaupt über den Prozessinhalt gesprochen hat. Einfach, ich weiß nicht, um Kosten zu produzieren oder um Druck aufzubauen, ich kann mir das auch nicht erklären, aber das war mal was für mich sehr Überraschendes. Und ich stelle jetzt mal eine These auf. In Baufällen ist es häufig so, dass eigentlich der Gutachter entscheidet, wie es ausgeht, weil sich der Richter eigentlich schon zu 100% auf den Gutachter verlässt, egal wie gut oder schlecht er ist. Und wenn man einen guten Gutachter hat, der die Probleme wirklich gut erkennt, hat man Glück. Wenn man einen schlechten hat, hat man Pech. Das wird aus meiner Sicht viel zu selten hinterfragt, was eigentlich der Gutachter so erzählt oder macht im Prozess. Das ist meine Erfahrung zumindest gewesen. Wie ist es denn bei euch?
Leider ja, Andreas, leider ja, so wie du sagst. Und ich würde dann gleich gern zum Roman überleiten, weil er hat so vehement mit dem Kopf geschüttelt, als du deinen Fall geschildert hast, dass er da, glaube ich, zuerst einhaken möchte.
Also vielleicht dazu ganz kurz, das ist ja regelrecht recht grotesk, dass der Gutachter quasi als Überraschung schon da ist. Das müsste ja dann auch vor einem Beweisbeschluss gewesen sein. Das wird ja dann noch spannender. Dann, was macht der Gutachter da, und nach Beweisbeschluss ist er womöglich befangen und was weiß ich was alles. Das ist ja alles sehr kurios, aber da kann man dann ganz toll erst streiten und dann Aufsätze in der NZ Bau oder NJW oder sonst wo veröffentlichen. Also das ist absurd. Habe ich tatsächlich noch nicht erlebt, aber das heißt ja nicht, dass das nicht vorkommt. Wo wir gerade bei Absurditäten sind, bevor ich das sage, was ich eigentlich sagen wollte, versuche ich mal aus dem Gedächtnis einen Hinweisbeschluss eines Landgerichts, eines Einzelrichters zu einem Nachtrag und ob das mangelhaft ausgeführt ist, mal aus dem Kopf zu zitieren. Und im Übrigen weist das Gericht darauf hin, dass es nicht entscheidungserheblich ist, ob die Art der Ausführung angeordnet, vorgeschlagen oder, und dann kam noch irgendetwas Drittes gewesen sei. Fand ich auch interessant, also die Anordnung, das ist alles gar nicht mehr wichtig. Es kann auch einfach nur eine Idee oder eine Anregung sein oder ein blöd dahergesagter Satz, das ist alles gleichermaßen wichtig, muss nicht angeordnet sein. Ich wollte eigentlich für unsere Zuhörer, die ja nicht alle tagtäglich vor Gericht sind und vielleicht prozessual nicht ganz so bewandert sind, wie das denn läuft und was die Aufgabe des Richters und was die Aufgabe eines Sachverständigen denn dann ist, nur mal ganz kurz erläutern, wie denn eigentlich ein Richter prüfen müsste nach dem reinen Lehrbuch. Ich war nie Richter, aber irgendwie gelernt haben wir das als Juristen ja alle mal. Und zwar muss ich ja bei einem Rechtsstreit als Gericht entscheiden, wer Recht hat. Und Recht haben kann, wir haben es vorher schon gesagt, an meinem Rechtsverdreherbeispiel, entweder der, der rein rechtlich aus den reinen Rechtsbehauptungen, also aus vertraglichem Inhalt heraus oder aus gesetzlichem Inhalt heraus, einen Anspruch hat oder eben als Beklagter abwehren kann, also sprich sagen kann, nein, die Rechtsnorm ist nicht so zu verstehen. Das ist die rechtliche Prüfung. Und der zweite Aspekt, das ist die Prüfung der Tatsachen, des Tatbestands, der tatsächlichen Voraussetzungen, was passiert ist, wo man entscheiden muss oder als Gericht herausfinden muss, wie hat sich denn eine Person verhalten, wie sind Tatsachen, was war in der Vergangenheit, was ist passiert. Und ich erlebe häufig, entgegen der eigentlich reinen Lehre, dass Gerichte sich ganz gern die Rechtsfragen mal zurückstellen, weil die streitigen Tatsachenfragen, die kann ich einem Sachverständigen geben, und jetzt sage ich ein ganz unsachliches Argument, das ich manchen Richtern unterstelle, und dann ist der Fall 1,5 Jahre weg. Und wenn der Fall wiederkommt, bin ich hoffentlich bei der Staatsanwaltschaft oder in einer anderen Kammer. Soll doch mein Nachfolger sich damit rumschlagen. Diese blödsinnige Bausache, wo schon die Klageschrift 120 Seiten hat und 800 Seiten Anlagen und die Klageerwiderung doppelt so lang ist, die liest doch sowieso kein Mensch. Aber ich habe irgendwie verstanden, es geht um die Konstruktion dieser Fassadenelemente. Dann soll doch da bitte der Sachverständige was dazu sagen.
Ich würde gern gleich noch ein zweites unsachliches Argument, das auch eine böse Unterstellung ist, nachschieben. Es führt ja auch dazu, wenn das Gericht relativ schnell den Gutachter dazu holt, dass natürlich eine oder beide Parteien relativ hohe Vorschüsse zahlen müssen, weil der Gutachter muss erstmal finanziert werden. Und dann kann man mal schnell deutlich machen, oh, der Rechtsstreit wird bestimmt ganz schön happig. Und für den, der verliert, wird es ganz schön teuer. Und auf die Art und Weise übe ich schon mal wirtschaftlichen Druck auf beide Parteien aus, sich vielleicht nochmal zu überlegen, ob man den Prozess wirklich führen würde. Tatsächlich wäre es die Aufgabe des Richters, erstmal die Rechtsfrage zu klären, dann möglicherweise einen Hinweis zu geben, dass einer von beiden erstmal rechtlich ja die besseren Karten hat, und dann müsste halt noch geklärt werden, ob sich beweisen lässt oder nicht. Aber diesen Weg, wie gesagt, unsachliche Unterstellung, sparen sich Richter gerne, weil man so vielleicht den Schreibtisch schneller mit weniger Arbeit freikriegt. Und dann ist man halt auch genau an dem Punkt, den Roman beschrieben hat.
Da habe ich eine unsachliche Replik drauf. Die Gerichtskosten sind mir in unseren Streitigkeiten in der Regel vollkommen wurscht, weil ich entweder die BRD oder den Freistaat vertrete und wir sind gerichtskostenbefreit.
Das wird aber wahrscheinlich nicht alle Hörer und nicht alle Arbeitgeber von unseren Hörern genauso so gut gehen wie uns. Und am Ende des Tages, auch wenn wir gerichtskostenbefreit sind, muss man auch sagen, den Steuerzahler kostet es natürlich dann trotzdem. Das ist das Ärgerliche, dass man dem nicht wegtun kann. Aber man kann es bei uns dann an der Stelle etwas gelassener sehen, zumal wenn man überzeugt ist, wo man ist. Aber gerade für kleine Unternehmen kann das durchaus ein relevanter Faktor sein. Das darf man an der Stelle keinesfalls vergessen.
Ein anderes probates Mittel, um einen Rechtsstreit irgendwie nicht so lange führen zu müssen, ist natürlich auch der Vergleichsschluss. Und ich kann mich da auch an Güteverhandlungen erinnern, ganz am Beginn eines Verfahrens, wo unglaubliche Hürden aufgebaut wurden, wo die Aussichten sowohl für den Kläger als auch für den Beklagten nahezu bei Null dann am Ende lagen und irgendwo sich die Leute ja fast schon so ein bisschen gezwungen sahen, irgendwie einen Vergleich zu schließen. Das halte ich persönlich gerade in Bauangelegenheiten oftmals für sehr, sehr schwierig, weil es geht eben um sehr spezielle Fachfragen auch, die geklärt werden müssen. Es ist in der Regel so, das würde ich zumindest aus meiner Erfahrung so berichten, dass man sich gerade in Bauangelegenheiten ja schon sehr oft überlegt im Vorfeld, bevor man dann zum Gericht geht, können wir uns irgendwie verständigen, kann man das irgendwie so lösen, weil es will ja eigentlich keiner vor Gericht. Also die Idee mancher Richter, dass man dann erstmal stundenlange Vergleichsverhandlungen führen sollte, bevor man in den Prozess einsteigt, halte ich zumindest in Bauangelegenheiten, die etwas komplexer sind, für nicht wirklich praxisgerecht. Wie sind denn da eure Erfahrungen?
Ja, ich würde mich dem anschließen. Wir haben ja vorhin gesagt, Rechtsstreitigkeiten vor Gericht sind bei uns tatsächlich eher die Ausnahme als der Regelfall. Also natürlich ist es in der Masse des Geschäfts ein ständig laufender Punkt, aber nicht der, der das überproportional alles in Anspruch nimmt an den Ressourcen. Und deswegen ist es dann schon sehr, sehr schwierig, solche Vergleiche zu schließen. Denn jetzt gerade aus Sicht eines öffentlichen Auftraggebers, der vorher geprüft hat und dann sagt, uns steht nicht, also dem Gegner steht nichts zu und du wirst verklagt, dann kann ich nicht plötzlich sagen, nur weil ich verklagt bin, ach Gott, dann zahle ich dir halt 10%, 25% oder 50%, wenn vorher halt ganz genau geprüft wurde und gesagt wurde, die Zahl ist null. Genauso andersrum, wenn ich festgestellt habe, ein Schadensfall zum Beispiel, ich habe einen Schaden in Höhe von 1 Million, dann kann ich jetzt sagen, gut, ich habe einen Schaden von 1 Million, aber wenn du mir 100.000 zahlst, bin ich glücklich, die Steuerzahler zahlen die 900.000 schon. Also das widerspricht komplett der eigenen Aufgabe. Und deswegen ist es dann manchmal ja eine ganz schwierige, manchmal auch bescheuerte Situation, sich dann diesem Wunsch, irgendwie in Vergleichsverhandlungen einzutreten, zu stellen, weil es ja keine neuen Tatsachen gibt. Und das ist jetzt der Punkt, den Roman ja vorhin auch, glaube ich, anschneiden wollte. Würde der Richter in der Situation tatsächlich rechtlich durchprüfen und belastbar sagen, wie er gewisse streitige Punkte sieht, dann verschiebt sich natürlich auch für beide Parteien das Prozessrisiko. Weil jeder geht in den Prozess im Glauben, er hat Recht. Also ich unterstelle jetzt mal, die wenigsten gehen in den Prozess, weil sie wissen, dass sie Unrecht haben, in der Hoffnung, ein bisschen was hole ich schon raus. Auch das mag es vielleicht zwischenzeitlich geben, gerade deswegen, weil so viel dann verglichen wird, aber eigentlich sollte es so nicht sein. Und dann verschiebt der Richter durch seine ersten Prüfungen natürlich das Risiko, dass einer merkt, oh, das geht in die falsche Richtung, muss ich vielleicht doch ein bisschen mehr entgegengehen, und dann erhebe ich halt die ersten Beweise und merke auch da, ja, in welche Richtung geht's denn, und dann ist es vielleicht nicht mehr notwendig, alles durchzuprozessieren. Aber Vergleichsverhandlungen ganz zu Beginn, bevor irgendwas Neues dazugekommen ist, also richtige Einschätzung oder Gutachten, ist eigentlich Quatsch, weil das haben die Parteien in 99% der Fälle vorher monatelang vergeblich probiert.
Bin ich ganz bei dir, Thorsten. Natürlich verstehe ich das Ansinnen der Gerichte. Es ist mühsam, das alles durchzuprüfen. Es ist mühsam, in Beweisaufnahmen einzutreten. Es ist mühsam, am Ende des Tages 200-seitige Gutachten von Sachverständigen zu haben. Diese 200-seitigen Gutachten, die dann von beiden Parteien nochmal mit seitenweise Ergänzungsfragen hinterfragt und aufgebohrt und gelenkt werden, am Ende mit irgendwelchen weiteren, ich sag's mal im weiteren Sinne, Rechtsmittel gegen Beweisbeschlüsse, da kann man ja unendlich lange führen. Also ich habe selbst ein selbstständiges Beweisverfahren, das läuft jetzt, glaube ich, 10 Jahre. Das ist absurd. Also das macht alles überhaupt keinen Sinn mehr. Also Entschuldigung, das ist jetzt alles hier mal außerhalb des Protokolls, aber das ist wirklich, das kann man doch keinem erklären. Und das geht so weit, da ist der Sachverständige, war sehr betagt zu Beginn des Verfahrens, der ist zwischenzeitlich verstorben, wir sind zurück auf los, weil der ja jetzt die Ergänzungsfragen nicht beantworten kann. Also wird neu begutachtet. Der sagt, er hat von der Konstruktion keine Ahnung, also kriegt er einen zweiten Gutachter dazu für Teile der Konstruktion und es wird immer absurder. Und wir kommen eigentlich in der Sache überhaupt nicht weiter. Und da verstehe ich, dass die Gerichte in solchen Situationen schon versuchen, auf Vergleiche hinzuwirken, weil es einfach prozessökonomisch ist. Aber dann muss ich auch ganz klar dafür werben, was du sagst, Thorsten, dann muss auch uns erklärt werden, wo unsere bisherige Argumentationskette falsch ist. Denn mit der bisherigen Argumentationskette haben wir erklärt, oder zumindest wackelig ist, haben wir erklärt, warum wir eben nicht zahlen oder warum wir eben auf eine Zahlung bestehen. Und wenn uns das nicht erschüttert wird, dann können wir von diesem Verhandlungspunkt auch irrlich nicht abrücken.
Deswegen ja auch an manchen Stellen, also ich finde gerade in Großprojekten die Tendenz, dass man sich dort ein bisschen von der ordentlichen Gerichtsbarkeit auch distanziert oder verabschiedet und versucht, eigene Schlichtungskörper zu errichten, irgendwo sonst zu Schlichtungsstellen zu gehen, denn das waren jetzt zwei Faktoren, die du angesprochen hast. Zum einen, sage ich mal, die Qualität, dass ich wirklich in der Tiefe entscheiden möchte und dann vor allem die Zeit. Beweisverfahren ist ja meistens dann am lebenden Objekt. Das heißt, da ist eine Baumaßnahme, die ist gerade im Fortschreiten. Jetzt gibt es ein Problem, das kommt ein Beweisverfahren. Und wenn das 10 Jahre dauert, kann das bedeuten, es wird halt 10 Jahre nicht weitergebaut. Und das ist eine Auswirkung für den Nutzer, für den, der am Schluss das Bauwerk braucht, das ist Wahnsinn. Und insofern ist es auch eine ganz wichtige Geschichte, schnelle Entscheidungen zu bekommen und dann schnelle Spruchkörper zu haben. Und ich kenne es aus vielen Großprojekten, dass dann eben ersetzend für Gerichte oder vorgelagert Spruchkörper installiert werden, die relativ schnell zusammengesetzt, also meistens darf dann jede Partei sich einen auswählen, die beiden suchen sich dann noch einen dritten, der da mitmacht, vielleicht auch besetzt mit Juristen und Technikern gleichermaßen oder wie auch immer, dass ich dann nicht noch irgendwie Gutachter brauche, dass dann schnell Entscheidungen getroffen werden können, weil so tragisch es ist, die Richtigkeit der Entscheidung ist manchmal vielleicht sogar weniger wichtig als die Schnelligkeit auf der Baustelle, denn wenn ich bei jedem Streit jahrelang warten muss, habe ich mehr verloren, als wenn ich ab und zu bei schnellen Entscheidungen vielleicht auch mal eine rechtlich im Nachgang falsche Entscheidung kassiere, es aber schnell weitergehen kann.
Vielleicht zum Schluss noch ein paar Kuriositäten, die ihr so erlebt habt oder die ich erlebt habe. Ich würde mal mit einem kurz anfangen. Ich war vor meiner Zeit im öffentlichen Dienst mal eine Zeit lang als Rechtsanwalt tätig und habe da auch Architekten vertreten. Und ich kann mich erinnern, einmal vor einem Gericht gewesen zu sein, ein etwas älterer Richter, wahrscheinlich schon kurz vor der Pension, so vom Eindruck her, der hatte offensichtlich mit Bauangelegenheiten noch sehr wenig zu tun. Es ging, wenn ich mich richtig erinnere, um eine Abrechnungsangelegenheit in einem VOBB-Vertrag. Und er hat zu Beginn bei den Vergleichsverhandlungen mal so ein bisschen ausgeholt und seine Rechtsmeinung kundgetan, aber den kompletten Fall allein auf Basis des BGB betrachtet. Bis dann mal der Anwalt der Gegenseite sich so zaghaft gemeldet hat und gesagt hat, Herr Vorsitzender, für diesen Vertrag gilt die VOBB. Woraufhin dann der Richter gesagt hat, VOBB machen wir hier nicht, kenne ich nicht. Der Vergleich war extrem schnell geschlossen. Also es war, wenn es Absicht war von ihm, dann war es eine sehr gute taktische Entscheidung, das zu sagen, weil wir haben uns dann sehr schnell verglichen. Also das war wirklich absurd, ja.
Legenden sagen ja in solchen Fällen, dass dann die Richter auch die VOB gerne als FOB aussprechen, um dem Ganzen nochmal Nachdruck zu verleihen.
Ich glaube, der Fachbegriff dafür ist eine paradoxe Intervention. Man tut etwas völlig Blödsinniges in einer Situation, wo eigentlich was Kluges von einem erwartet wird, mit dem Ergebnis, dass alle sagen, oh, das verschiebt jetzt die Gewichte hier vollständig.
Es hat jedenfalls gut funktioniert. Wir haben uns dann sehr schnell verglichen, wie gesagt. Ja, habt ihr noch irgendwie so zum Abschluss eine Geschichte, die ihr loswerden wollt, die irgendwie vor Gericht mal passiert ist?
Ich habe eine kuriose, das ist jetzt nicht aus dem Baurecht, aber trotzdem kurios. Ich habe im früheren Leben auch mal Arbeitsrecht gemacht. Und eine ganz wilde Konstellation, in der irgendwie eine Schwiegermutter und eine Schwiegertochter Arbeitgeberin und Arbeitnehmerin waren und da gab es dann irgendwie Stress und das war ein Bekleidungshaus. Und die Schwiegertochter wurde dann eben gekündigt oder hat gekündigt. Auf jeden Fall war es ein Zeugnisstreit. Und die Schwiegermutter wollte ihr eigentlich was Gutes tun und ins Zeugnis reinschreiben, dass die Schwiegertochter eine Zusatzausbildung für Damenunterwäsche, also sprich BHs, bei einigen namhaften Herstellern genossen hat. Und die Schwiegertochter wollte unbedingt diesen Passus aus dem Zeugnis. Jetzt müsste man sagen, eigentlich völliger Wahnsinn, weil Arbeitgeber kann es ja völlig wurscht sein, ob es drinsteht und tut auch keinem weh, wenn sowas da ist. Aber es musste vor Gericht gehen. Und ich war auf Seiten der Schwiegermutter tätig und wurde dann ellenlang instruiert, wie kompliziert es ist und was dann alles dranhängt und ja, dass dann diese Fortbildungen wichtig sind, eben nicht jeder Damenunterwäsche verkaufen kann und war auch alles sehr gut nachvollziehbar. Und dann habe ich mir halt bei Gericht einen abargumentiert, habe das alles wunderschön wiedergegeben und irgendwann schaut mich der Richter an und sagt, ja, das verstehe ich nicht. Meine Frau kauft ihre Sachen auch selber, da gab es noch nie ein Problem. Und ich habe meiner Frau auch schon Unterwäsche gekauft, da gab es keine Beschwerden. Und damit wurde dann als gerichtsbekannt unterstellt, dass Damenunterwäsche kaufen absolut kein Problem sein kann. Und dann war für mich der Prozess verloren. Und ich stand halt da und 10 Minuten lang komplett umsonst argumentiert, weil der Richter wusste es von Grund auf besser.
Okay, das ist schön. Jetzt habe ich lange überlegt, während du erzählt hast, Thorsten, ob ich noch eine schönere Anekdote finde. Aber ich finde eine fast ebenso schöne. Da muss ich aber gedanklich bis in mein Referendariat zurückgehen und mich erinnern, wie ich in der, welche Station ist das? Die erste, wenn man beim Zivilgericht ist. Da war ich am Amtsgericht bei einem Richter für Mietsachen, der das auch schon seit geraumer Zeit tat, also auch ein betagter Richter, der zu der Zeit gab es schon alles nicht mehr, aber der hat Sammeltermine abgehalten, hat halt, also das heißt, er hat im 15-Minuten-Takt terminiert. So sah das bei dem auch aus. Und dann sitzt man da und dann ging es um einen völlig kuriosen Mietmangel. Der Mieter meinte nämlich, es ist ein Mangel seiner Wohnung, dass ihm verschwiegen wurde, dass gegenüber seiner Wohnung ein ich sag mal so, wie so ein altes Trambahn-Wartehäuschen oder sowas sei. Und dieses alte Trambahn-Wartehäuschen sei ein ihm vorher unbekannter, aber offensichtlich Stadt und darüber hinaus bekannter Treff der offenen städtischen homosexuellen Szene. Und das hätte, er hat dann blumig geschildert, wie schrecklich das alles sei und was dort passieren würde. Und der Richter erwachte dann nach dem Vortrag und hob den Kopf und fragte, offensichtlich etwas anderes meinend, ja, und gefällt Ihnen das nicht? Verkehren Sie da auch oder wohnen Sie da nicht gerne? Und ich habe selten so hilfesuchende Blicke von beiden Seiten auf mir lasten sehen, die irgendwie so wirkten, als dachten die Parteien, also Kläger und Beklagter, ja, um Gottes Willen, haben Sie das auch gehört? Es war ein bisschen merkwürdig. Ich kann mich auch gar nicht mehr erinnern, wie das ausging. Wahrscheinlich hat man sich irgendwie komisch verglichen, weil aus der Nummer kommt man eh nicht mehr raus.
Ja, Dinge, die man nur vor Gericht erlebt. Aber ich möchte jetzt ganz zum Schluss nochmal eine Lanze brechen, auch für die Justiz. Es gibt auch sehr viele sehr gute Richter. Ich habe schon sehr viele sehr gute Verfahren erlebt, sehr gut strukturiert. Wir wollen jetzt hier nicht pauschal das Gericht oder die Richter hier irgendwie in die Pfanne hauen. Ganz im Gegenteil. Es gibt Einzelfälle. Es gibt aber genauso einzelne Anwälte oder sonstige Vertreter von Parteien, die auffällig sind oder merkwürdig. Es ist manchmal einfach zum Schmunzeln und manches merkt man sich einfach dann ein Leben lang, weil es irgendwie sehr grotesk und sehr komisch war in der Situation. Aber die wirklich normalen Prozesse, die vergisst man oft auch schneller wieder, weil sie einfach gut gelaufen sind und einfach alles gepasst hat. Also das muss man, glaube ich, auch am Ende mal sagen. Ich habe auch euch gerade nicken gesehen. Also ich glaube, da sind wir einer Meinung.
Aber von denen können wir ja nicht erzählen. Das wäre ja furchtbar langweilig, wenn wir jetzt die gewöhnlichen Fälle erzählen würden.
Wir erzählen jetzt erstmal ein paar Wochen lang gar nichts mehr, denn wir starten in die Sommerpause. Wir würden uns am 15. September wieder zurückmelden, dann wieder mit neuen Folgen und wünschen Ihnen in der Zwischenzeit einen schönen Sommer, schöne freie Wochen, wenn Sie frei haben. Und ja, wir hoffen, dass Sie uns dann nach den Ferien in Bayern, zumindest 10 Ferien bis Mitte September, wieder einschalten. Das war's für heute. Beiträge zu diesem und zu vielen anderen Themen finden Sie unter bau-vergabe-recht.de. Anregungen und Themenvorschläge gerne per E-Mail an podcast@bau-vergabe-recht.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns auch über eine positive Bewertung in Ihrer Podcast-App. Danke fürs Zuhören und bis bald.
Bis bald.
Bis bald.